Berlin, Februar 1933. In der Reichskanzlei regiert ein neuer Ton. Ein Ton der Entschlossenheit und der Bedrohung. Adolf Hitler ist Reichskanzler. Doch seine Macht ist fragil. Die Nationalsozialisten haben keine Mehrheit im Reichstag und Hitlers Gegner hoffen noch immer, dass seine Tage an der Macht gezählt sind. Aber Hitler hat andere Pläne. Während die Welt noch zögert, seine Gefahr zu erkennen, legt er bereits die ersten Grundsteine für das Ende der Demokratie. Willkommen zurück bei Machtergreifung, wie Hitler die Demokratie zerstörte. In dieser Episode werfen wir einen Blick darauf, wie Hitler in den ersten Wochen seiner Kanzlerschaft die Republik Schritt für Schritt zerschlug und dabei eine Strategie anwandte, die beispiellosen Erfolg hatte.
Ein Land stürzt in die Dunkelheit. Eine Demokratie wird zerstört. Ein Regime des Schreckens erhebt sich. Machtergreifung, wie Hitler die Demokratie zerstörte. Eine wahre Geschichte von Macht, Verrat und den fatalen Konsequenzen des Schweigens.
Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler offiziell zum Reichskanzler ernannt. Doch anders als die Fackelzüge und die triumphierenden Reden vermuten lassen, war die Situation alles andere als stabil. Die Tage nach der Ernennung waren geprägt von Unsicherheiten, sowohl für das neue Kabinett als auch für die deutsche Gesellschaft. In der Reichskanzlei versuchten Hitlers Koalitionspartner die Kontrolle zu behalten. Franz von Papen, der Vizekanzler, und die konservativen Minister im Kabinett glaubten, Hitler einhegen zu können. Wir haben ihn in die Enge getrieben, soll Papen gesagt haben. Doch diese Selbstsicherheit verdeckte die Realität. Hitler war nicht nur entschlossen, sondern auch bereit, jedes Mittel einzusetzen, um seine Macht auszuweiten. Auch in der Bevölkerung herrschte eine gespannte Atmosphäre. Für viele war Hitler ein Außenseiter, ein Mann mit radikalen Ideen und einer dunklen Vergangenheit. Die konservativen Eliten und große Teile der Mittelschicht betrachteten ihn mit Skepsis. Wird er wirklich stabilisieren, was die Demokratie nicht konnte, war eine Frage, die in politischen Zirkeln immer wieder gestellt wurde. Gleichzeitig gab es große Hoffnungen, vor allem bei denjenigen, die unter der Wirtschaftskrise litten. Hitlers Versprechen von Arbeit und nationaler Wiedergeburt sprach Millionen an. Doch hinter den Kulissen begannen bereits die ersten Machtkämpfe. Die SA, die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP, drängte auf mehr Einfluss und sorgte auf den Straßen für ein Klima der Einschüchterung. Die Unsicherheiten reichten bis hin zu Reichspräsident Hindenburg. Der 85-jährige ehemalige Generalfeldmarschall hatte Hitler nur widerwillig ernannt und glaubte, ihn durch die konservativen Kräfte im Kabinett kontrollieren zu können. Doch in den Tagen nach der Ernennung zeigte sich, dass Hitler und seine Anhänger bereit waren, die Regeln zu brechen. Sie betrachteten die Demokratie nicht als Hindernis, sondern als Werkzeug, das sie nach Belieben formen konnten. Während die ersten Tage von scheinbarer Ruhe geprägt waren, brodelte es unter der Oberfläche. Die politische Ordnung, die ohnehin bereits fragil war, begann zu zerfallen. Für die Nationalsozialisten war dies keine Krise, sondern eine Gelegenheit. Eine, die sie mit brutaler Effizienz zu nutzen wussten. Im Frühjahr 1933 war Preußen der Schlüssel zur Kontrolle über Deutschland. Das Land, das 2/3 des deutschen Territoriums umfasste, war nicht nur das größte, sondern auch das politisch und administrativ mächtigste der Weimarer Republik. Mit Berlin als Hauptstadt und einer Polizei, die mehr als die Hälfte der gesamten deutschen Polizeikräfte stellte, war Preußen ein entscheidender Hebel, um die Macht zu sichern. Adolf Hitler wusste, dass er Preußen unter Kontrolle bringen musste, um seinen Griff auf Deutschland zu festigen. Glücklicherweise für ihn hatte die Nationalsozialistische Partei bereits einen mächtigen Verbündeten im Herzen der preußischen Regierung, Hermann Göring, der Innenminister Preußens. Mit seiner neuen Position begann Göring sofort, die preußische Verwaltung nach den Vorstellungen der Nationalsozialisten umzustrukturieren. Die Polizei war dabei sein wichtigstes Instrument. Göring entließ führende Beamte, die nicht mit der Ideologie der Nationalsozialisten übereinstimmten, und ersetzte sie durch loyale Parteimitglieder. Innerhalb weniger Wochen wurde die Polizei von einer unabhängigen Institution zu einem Werkzeug des Terrors. Einer von Görings ersten Schritten war die Einrichtung einer Hilfspolizei, bestehend aus Mitgliedern der SA und SS. Diese paramilitärischen Einheiten wurden mit Uniformen und Waffen ausgestattet und erhielten die Befugnis, Verhaftungen durchzuführen und politische Gegner zu bekämpfen. Es war ein strategischer Coup. Die Nationalsozialisten hatten nun eine legalisierte Gewaltmaschinerie, die sie nutzen konnten, um ihre Macht auszuweiten. Die Auswirkungen waren unmittelbar spürbar. In den Städten Preußens, insbesondere in Berlin, begannen SA- und SS-Truppen die Straßen zu patrouillieren. Sie griffen politische Versammlungen an, zerschlugen Büros von Gewerkschaften und verhafteten Mitglieder der KPD und SPD. Die preußische Polizei, die eigentlich für Ordnung sorgen sollte, unterstützte oft diese Aktionen oder schaute bewusst weg. Doch Göring ging noch weiter. Er nutzte seine Macht, um die Medienlandschaft in Preußen zu kontrollieren. Zeitungen, die kritisch über die Nationalsozialisten berichteten, wurden verboten oder übernommen. Radiosender, die bis dahin unabhängig waren, wurden gleichgeschaltet. Die Botschaft war klar: In Preußen gab es keinen Platz für Kritik am Regime. Mit der Übernahme Preußens hatten Hitler und die NSDAP einen entscheidenden Sieg errungen. Sie kontrollierten nun nicht nur die größte Polizei des Landes, sondern auch das politische Zentrum Deutschlands. Preußen wurde zur Basis für Hitlers weitere Pläne, die Demokratie zu zerschlagen und seine Macht zu festigen. Berlin, 27. Februar 1933. Es war eine kalte und dunkle Nacht, als über der deutschen Hauptstadt ein gespenstisches Licht aufflammte. Der Reichstag, das Symbol der Demokratie, stand in Flammen. Das Feuer brach gegen 21 Uhr aus und verbreitete sich schnell, während dichte Rauchwolken in den Himmel stiegen. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Gebäude, das das Herz der Weimarer Republik darstellte, zu einem lodernden Inferno. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Polizeisirenen heulten, Feuerwehrwagen rasten durch die Straßen und aufgebrachte Menschenmengen versammelten sich vor dem brennenden Gebäude. Die Flammen, die sich durch die historischen Mauern fraßen, waren nicht nur ein physisches Feuer. Sie symbolisierten das Ende der Demokratie in Deutschland. Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen eingeleitet. In den Trümmern wurde ein Mann festgenommen, Marinus van der Lubbe, ein 23-jähriger niederländischer Kommunist. Van der Lubbe gestand, das Feuer gelegt zu haben und erklärte, es sei ein Zeichen des Protests gegen die Regierung gewesen. Doch Hitler und seine Gefolgsleute sahen in ihm mehr als nur einen Einzeltäter. Sie sahen die Gelegenheit, die sie gesucht hatten. Bereits Stunden nach dem Brand beschuldigte Hitler die kommunistische Partei KPD, einen Putsch zu planen. "Das ist der Beginn der kommunistischen Revolution", rief er vor einer Gruppe von Journalisten. Josef Goebbels und Hermann Göring griffen diese Behauptung auf und verbreiteten sie mit einer beispiellosen Propagandawelle. Für die NSDAP war der Reichstagsbrand nicht nur eine Katastrophe, sondern ein strategisches Geschenk. Am Morgen nach dem Brand forderte Hitler von Reichspräsident Hindenburg drastische Maßnahmen. Noch am selben Tag unterzeichnete Hindenburg die sogenannte Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, besser bekannt als die Reichstagsbrandverordnung. Diese Notverordnung hob wesentliche Bürgerrechte der Weimarer Verfassung auf. Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und das Recht auf ein faires Verfahren wurden ausgesetzt. Der Weg war frei für willkürliche Verhaftungen und die Zerschlagung der politischen Opposition. Die Reichstagsbrandverordnung war der Anfang vom Ende der Demokratie. Innerhalb weniger Tage wurden Tausende von Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschaftern verhaftet. Zeitungen, die kritisch über das Regime berichteten, wurden verboten. Die NSDAP nutzte die Gelegenheit, um ihre Macht zu konsolidieren und jede Form des Widerstands im Keim zu ersticken. Bis heute bleibt die Frage, wer den Reichstag tatsächlich in Brand gesetzt hat, umstritten. War es wirklich der Einzeltäter Marinus van der Lubbe? Oder war es ein inszenierter Akt, orchestriert von den Nationalsozialisten, um einen Vorwand für die Errichtung der Diktatur zu schaffen? Historiker sind sich uneinig. Doch eines steht fest: Der Reichstagsbrand wurde zum Wendepunkt. Dem Moment, in dem Hitler seine Macht endgültig sichern konnte. Der 5. März 1933 war ein Tag, der die Weichen für die Zukunft Deutschlands stellen sollte. Die Wahlen zum Reichstag, die von Adolf Hitler wenige Tage nach seiner Ernennung zum Reichskanzler ausgerufen wurden, waren kein gewöhnlicher Urnengang. Es war eine Wahl, die unter dem Schatten von Gewalt, Einschüchterung und massiver Propaganda stattfand. Hitler wusste, dass die NSDAP allein keine absolute Mehrheit erreichen konnte. Doch in seiner Strategie, die Demokratie von innen heraus zu zerstören, brauchte er die Legitimation der Wahl. Was folgte, war eine beispiellose Kampagne, die das politische Klima in Deutschland für immer verändern sollte. Josef Goebbels, der Propagandaminister in Spe, leitete die Wahlkampagne mit einer Perfektion, die die Welt erschütterte. Radiosendungen, Massenkundgebungen und Plakate dominierten das öffentliche Leben. Überall prangte Hitlers Gesicht, begleitet von Slogans, die Stärke und Einheit versprachen. Doch diese Propaganda war nicht nur darauf ausgelegt, Wähler zu gewinnen. Sie sollte Angst und Hass schüren. Rettet Deutschland vor dem Kommunismus, lautete eine der zentralen Botschaften. Doch Propaganda allein reichte nicht. Die Straßen wurden von Gewalt beherrscht. Die SA und die SS patrouillierten und griffen politische Gegner an. Büros der kommunistischen Partei KPD und der Sozialdemokraten SPD wurden gestürmt, Mitglieder eingeschüchtert oder verhaftet. Besonders brutal war das Vorgehen gegen die KPD, die bereits nach dem Reichstagsbrand als staatsfeindlich erklärt worden war. Die Polizei, die unter der Kontrolle von Hermann Göring stand, unterstützte die NSDAP aktiv. Demonstrationen der Opposition wurden verboten, während Nazi-Aufmärsche mit staatlicher Unterstützung stattfanden. Viele Deutsche gingen nicht aus freien Stücken an die Wahlurnen. Sie gingen aus Angst. Die Ergebnisse der Wahl am 5. März waren ein Wendepunkt. Die NSDAP erreichte 43,9% der Stimmen. Ein beachtliches Ergebnis, aber keine absolute Mehrheit. Doch durch ihre Koalitionspartner, insbesondere die Deutschnationale Volkspartei DNVP, sicherten sich Hitler und seine Verbündeten die Kontrolle über den Reichstag. Die Märzwahlen waren kein demokratischer Urnengang mehr. Sie waren eine Machtdemonstration der Nationalsozialisten, die zeigten, wie effektiv Propaganda und Gewalt kombiniert werden konnten. Für viele Deutsche, die noch an die Demokratie glaubten, war der Wahltag ein Moment der Ernüchterung. Für die Nationalsozialisten war es ein weiterer Schritt auf dem Weg zur totalen Kontrolle. 23. März 1933. Der Ort, das Kroll-Opernhaus in Berlin. Der Reichstag, nach dem verheerenden Brand im Februar unbenutzbar, ist verlegt worden. Doch das, was sich hier abspielt, ist keine gewöhnliche Parlamentssitzung. Es ist der Moment, in dem die deutsche Demokratie ihren letzten Atemzug macht. In den Tagen zuvor war der Druck auf die Abgeordneten des Reichstags nahezu unerträglich. Die Nationalsozialisten, bereits gestärkt durch die Reichstagsbrandverordnung, hatten eine Atmosphäre der Einschüchterung geschaffen. Oppositionelle wurden verhaftet, kommunistische Mandate blieben leer. Ein Reichstag, der längst nicht mehr frei war. Und jetzt liegt ein Gesetz vor, das die Machtbalance für immer zerstören wird. Das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. Ein harmloser Titel für ein Gesetz, das Adolf Hitler diktatorische Vollmachten verleiht. Hitler selbst tritt ans Rednerpult. Seine Stimme ist ruhig, fast beschwichtigend. Er spricht von Einheit, von der Notwendigkeit, Deutschland vor dem Chaos zu retten. Er verspricht, das Gesetz nicht zu missbrauchen, sondern es verantwortungsvoll einzusetzen. Doch wer die Ereignisse der letzten Wochen verfolgt hat, weiß, dass diese Worte nichts als Rauch sind. Die Sozialdemokratische Partei ist die einzige Fraktion, die sich dem Gesetz offen widersetzt. Ihr Vorsitzender Otto Wels steht auf und hält eine Rede, die in die Geschichte eingehen wird. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht, sagt er mit fester Stimme. Es ist ein Akt des Mutes, ein letzter Versuch, die Demokratie zu verteidigen. Doch die Mehrheit ist längst entschieden. Die Zentrumspartei, ursprünglich ein Bollwerk der katholischen Interessen, steht unter immensem Druck. Viele ihrer Abgeordneten hoffen, durch ihre Zustimmung das Schlimmste abwenden zu können. Doch in Wahrheit besiegeln sie das Ende der Weimarer Republik. Mit 444 zu 94 Stimmen wird das Ermächtigungsgesetz verabschiedet. Eine überwältigende Mehrheit und eine Abstimmung, die unter einem Vorhang aus Angst und Gewalt stattfindet. Das Gesetz gibt der Regierung die Möglichkeit, Gesetze ohne Zustimmung des Reichstags oder des Reichspräsidenten zu erlassen. Es ist der Todesstoß für jede Form der parlamentarischen Kontrolle. Und es zeigt, wie geschickt Hitler die Schwächen der Demokratie genutzt hat, um sie von innen heraus zu zerstören. Für viele Deutsche ist der 23. März 1933 ein Tag wie jeder andere. Doch in den Sälen des Kroll-Opernhauses hat sich die Geschichte gewendet. Die Demokratie ist nicht mehr. Und der Mann, der sich heute als Retter inszeniert, wird in den kommenden Jahren das deutsche Volk und die Welt in den Abgrund führen. In weniger als 2 Monaten hatte Adolf Hitler die Grundlagen der Demokratie zerstört. Mit der Kontrolle über die Polizei, der Ausschaltung politischer Gegner und dem Ermächtigungsgesetz war der Weg zur totalen Diktatur geebnet. In der nächsten Episode sehen wir uns an, wie Hitler die Gesellschaft gleichschaltete und die letzte Opposition zum Schweigen brachte.
Machtergreifung ist ein Podcast von 48 Forward, produziert von den 48 Forward Studios in München.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur. Was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürck. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt.